mich neugierig gemacht. Wer hält sich denn für einen Beter von euch? Wer sagt, ich bin ein Beter? Okay, gut. Ich möchte alle anderen, das kann ich nicht machen, aber ich würde euch gerne fragen, ob ihr denn Lust habt, welche zu werden. Ob ihr euch vorstellen könntet, dass Gott euch ein paar Schritte nahelegt zu gehen, die euch in eine ganz andere Erfahrung hineinführen würden, als ihr sie heute macht. Wenn wir uns das nicht vorstellen können, dann sind solche Abende natürlich immer noch ganz harmonische Informationsveranstaltungen, aber ohne lange Wirkung. Das wäre aber natürlich der Clou, wenn es gelänge, dass Gott uns so gewinnt, so ermutigt, dass wir durch ein paar Schritte, die wir auch wirklich gehen, merken, es schließen sich ganz neue Türen auf. Ich möchte dazu dann heute gerne ein paar Sachen sagen und möchte beginnen damit, dass ich ein bisschen was von mir erzähle und von unserer Gemeinde. Wir haben zu dem ganzen Thema Gebet und ich habe zu dem ganzen Thema Gebet in den letzten 10 Jahren eine Menge lernen dürfen und müssen. Zum Teil auf die harte Tour und zum Teil auf die nette. Ganz verschieden. Also, ein paar Sätze zu mir und der Gemeinde. Ich bin ganz nebenbei 45 Jahre alt, habe 3 Kinder, 3 Mädchen, 18, 17 und 15. Das ist hart, aber schön. Und ja, so. Das an sich führt einen dazu, dass man viel betet. Wenn man 3 Mädchen in dem Alter hat, betet man viel. Ja, was lachst du darüber? Das ist so. Also alle Eltern, ist das so oder ist das nicht so? Oder? Also ich denke, wer Kinder hat, der lernt richtig beten. Sonst liebt er seine Kinder nicht, glaube ich. So, also, ich bin seit 20 Jahren Pastor und war früher im Ruhrgebiet, in Gelsenkirchen, in meiner ersten Stelle und kam aus dem Studium mit dem Gedanken, ich bin ausgebildet, eine Gemeinde zu leiten, zu bauen. So. Es war eine meiner ersten Enttäuschungen, etwa 14 Tage, nachdem ich da war, zu merken, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet auf diesen Dienst. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es war demütigend zu denken, dass ich, großer Theologe, der ich doch nun so toll bin, genau niemanden hinter dem Ofen vorlocke mit meinem Wissen. Nichts verändern kann. War wirklich schwierig. Ich kam dann nach 7 Jahren Gelsenkirchen, Gott hat viel Gnade gegeben, allem zum Trotz kam ich nach Lankwitz und habe gedacht, was soll ich einer Gemeinde sagen, die schon alles weiß? Das war auch ein komisches Gefühl. Ich dachte, die sind alle viel weiter als ich. Das war jedenfalls der Ruf, den die Gemeinde damals hatte. Es waren damals ungefähr 100 Leute im Gottesdienst und die Gemeinde hatte bei uns im Norden den Ruf, dass die wirklich fit unterwegs ist. Und ich kam dahin und dachte, was soll ich denen sagen? Wir haben als Gemeinde am Anfang eine Zeit erlebt, da haben wir richtig viel Stress gehabt, viel Streit. Als ich kam in die Gemeinde, wurde schon, als ich noch in Gelsenkirchen war, darum gebeten oder gefragt, ob ich nicht eine Vision für die Gemeinde mitbringen könnte. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Vision gehabt und habe gesagt, klar, man muss auch mal ein Wagnis eingehen. So, und da habe ich gebetet wie ein Weltmeister, Herr, du kannst mich nicht hängen lassen. Die Gemeinde möchte wirklich wissen, und das meinte ich ganz ernst, die Gemeinde möchte wissen, ob du eine Zukunft für sie hast, die mehr ist als die positive Fortsetzung der Gegenwart. Und Gott war gnädig und hat gesagt, ja, das habe ich. Und ich habe das in der Gemeinde eingebracht. Die Gemeinde hatte viele verschiedene Strömungen und es kamen Leute zu mir, als ich eine Woche oder 2 Wochen da war in der Gemeinde in Lankwitz und haben gesagt, Stefan, eigentlich brauchen wir jemanden, der diese verschiedenen Fäden mal zusammenbündelt zu einer Kordel, dass das eine starke, einige Truppe wird. Ich bin von meinem Profil her, meiner Persönlichkeit, meiner Begabung her, nicht der klassische Pastor, der so Hirte für alle ist. Das habe ich in Gelsenkirchen tun dürfen, aber das ist gar nicht so mein Ding. Ich bin eher so ein Kordelzusammenknüpfer. Das ist so mein Ding. Da habe ich gesagt, ja, das will ich gerne versuchen und diese Vision hatte genau diesen Effekt. Sie hatte auch den Effekt, dass es echt Ärger gab in der Gemeinde. Weil Leute plötzlich gemerkt haben, das, was vorher in der Gemeinde da war, so ein Machtvakuum. Jeder konnte machen, was er wollte. Wenn jemand lang genug wichtig war, dann konnte er massenhaft Einfluss nehmen und alles Mögliche, was andere gut fanden, unterbinden. Und das habe ich dann nicht mehr so zugelassen und dann gab es Ärger. Und dann haben wir uns in den ersten 1,5 Jahren 5 oder 7 Leute aus der Gemeinde verlassen, mit richtig großem Ballyhu, Brief an den Bischof und allem, was dazu gehört, in allen Farben. Und ich habe in dieser Zeit gedacht, was muss passieren, bevor die Gemeinde wächst, bevor Gott uns neue Gnade gibt. Und meine größte Überraschung war, dass während dieses Streites, wo wir gerungen haben umeinander, nicht nur miteinander, umeinander, wo ich manches Mal mit meinem damaligen Gemeindevertreter, Laiendelegierten im Arbeitszimmer saß und geheult habe über der Situation. Während dieser Zeit hat Gott angefangen, dass die Gemeinde wuchs, während dieser Zeit. Und ich habe damals für mich eine Lektion gelernt. Es geht nicht darum, dass wir klasse sind. Es geht darum, dass wir Gott suchen. Mit allem, was wir wollen. Das war eine schwierige Zeit. Da habe ich viel auf die harte Tour für mich lernen müssen. Wir haben erlebt, dass in den letzten 13 Jahren die Gemeinde auf ungefähr 300 Leute gewachsen ist. Das hat große Irritationen in die Gemeinde hineingebracht, weil alte Machtgefüge durcheinander geraten sind. Weil ganz, ganz viele neue Leute in die Gemeinde reingekommen sind. Es sind in den letzten 10 Jahren ungefähr 80 bis 100 Leute weggezogen aus Berlin oder auch verstorben, etliche. Wenn wir jetzt also eine ganze Masse sind, dann macht das schon deutlich, wir haben keine lange gemeinsame Geschichte. Da ist manchmal viel Reibung. Da ist sehr nötig, dass man einander sucht, dass man viel investiert in Gemeinschaft. Und das ist nicht unbedingt einfach. Die Gemeinde in Langwitz macht Freude, aber sie ist nicht einfach, finde ich. Und ich habe manchmal gedacht, Herr, was hast du vor, hier zu tun? Und das Erste, was Gott vorhatte zu tun, war, dass er gesagt hat, ich will, dass du mehr betest. Nun war ich nie der große Weltmeister, der zu Hause so eine Stunde im Gebet war. Ich habe immer so nach 6 bis 7 Minuten gedacht, jetzt ist doch alles gesagt. Und wo ist die Arbeit? Darum habe ich nur so halb geschmunzelt, als du eben gesagt hast, naja, ich mit der Arbeit war irgendwas. Was? Habe ich gedacht, ja, das kenne ich. So dieses Gefühl, mal ganz ehrlich, beten ist klasse, aber eigentlich müssen wir jetzt arbeiten. Gott hat mir, andere Biografien können anders aussehen, Gott hat mir gesagt, dreh das Ding um, dann wird ein Schuh daraus. Ich sehe, dass du gerne arbeitest. Und ich halte was davon, dass man fleißig ist. Aber durch Fleiß wächst das Reich Gottes nicht. Das wächst immer noch durch den Heiligen Geist. Und nun bin ich, wie gesagt, nicht der König der Beter. Und Gott hat mir große Gnade erwiesen, indem er mir einen Bandscheibenvorfall oder was Ähnliches geschenkt hat. Das meine ich wirklich, genauso wie ich sage. Weil mein Arzt damals gesagt hat, Stefan, du musst jetzt also jeden Tag eine Stunde gehen, morgens. Das fand ich jetzt nicht so gut, aber es hat dazu geführt, dass ich jeden Tag eine Stunde eine fantastische Gebetszeit habe. Weil kein Telefon unterwegs ist und weil ich nicht am Schreibtisch sitze. Und in dieser Zeit habe ich königlich schöne Erfahrungen gemacht. Manchmal da ist die Arbeit sehr viel und dann ist das eine Stunde Fürbitte. Und manchmal ist das für mich, als wenn ich auf dem Schoß beim Papa sitze. Irre. Kann ich kaum erzählen, ohne dass man denkt, jetzt wirst du pathetisch. Es ist aber so. Erfahrung voller Wärme, voller Geborgenheit. Wirklich gut. Und dann habe ich vor 5, 6, 7 Jahren eine Erfahrung gemacht, die hat mich nochmal verändert. Ich bin zu einem Kongress gefahren, ich fahre selten zu Kongressen, aber da bin ich hingefahren nach Essen. Da waren Pastoren, Prediger aus Erweckungsgebieten. Und ich dachte, das muss ich mir auch mal gönnen, bin da hingefahren. Das waren alles Leute mit einer pfingstlerischen Prägung, frömmigkeitstheologisch. Ich bin dem sehr offen, aber ich bin es nicht von meiner Biografie her. Und ich bin da hingefahren und fand manches sehr komisch, manches sehr inspirierend, sehr gut. Und dann hat der Leiter dieses Kongresses irgendwann gesagt, ich bete jetzt mal für die Pastoren. Es gibt einen Aufruf für Pastoren, weil die in der Regel super geeignet sind, total entmutigt zu sein. Man müht sich und man macht und man tut und es kommt bei ganz vielen ganz wenig bei raus. In Berlin gibt es, habe ich gesagt, 600 Gemeinden ungefähr. Wenn du 10 findest, die wachsen, hast du viele. 590 tut es nicht, obwohl sie sich auch Mühe geben. Das ist wirklich frustrierend manchmal. Und manche dieser Gemeinden begleiten wir als Gemeinde und versuchen ihnen Mut zu geben. So, und dann war ich bei diesem Pastorenaufruf, dachte ich, das ist gut, da gehe ich auch hin, sonst bin ich da keinem dieser Aufrufe gefolgt, habe ich gemacht, gehe mir nach vorne, 800 Leute um mich rum. Das war in Essen, in der Grugerhalle, 5000 Leute waren da, 800 Pastoren stehen vorne. Dann sagt dieser Leiter der Versammlung, er zitiert erst diese Bibelstelle, wo die Blinden am Wegesrand schreien nach Jesus und hilf mir und so. Und ich dachte bis dahin, ja, alles biblisch, alles richtig. Und dann kontrolliert das ja. Ne? Wenn man auf so einem Gebiet ist, wo man denkt, sei mal ganz vorsichtig, ne? Dann kontrollierst du alles. Und dann habe ich gedacht, ja gut, bisher alles biblisch, alles richtig. Und dann sagt er, und lasst uns jetzt nach Jesus schreien. Ich dachte, gute Güte, jetzt wird's peinlich. Und es wurde peinlich. Um mich herum schrien 799 Leute Jesus. Und ich meine schrien. Wären wir ganz unter uns, würde ich das mal vormachen, aber ich tue es nicht. Wirklich, die haben geschrien nach Jesus. Und ich stand mittendrin und dachte, Jesus. Es war wirklich lächerlich. Ich stand da drin und habe über mich selbst gelacht und dachte, Stefan Kraft, du bist ein so verklemmter Knochen, das gibt's überhaupt nicht. Und während ich das dachte, habe ich gedacht, das ist ja richtig. Natürlich kann man doch nach Jesus schreien. Gibt es irgendjemand, der das bezweifeln würde? Dass man in Not, wenn es einen bedrängt, wenn man sagt, ich gehe unter, dass man sagt, Jesus, hilf mir. Und dass man das mit Leidenschaft tut. Vielleicht haben wir es verlernt, aber das ist biblisch wohl wahr, dass man mit Leidenschaft nach Jesus schreit. Und wir haben das alle getan um mich herum. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht meine Erfahrung. Und ich bin nach Hause ich bin dann von dem Aufruf wieder zu meinem Platz gegangen. Und ab dem ersten Schritt wusste ich, du hast gerade was verpasst. War mir völlig klar. Ich bin nach Hause gefahren, mein Arbeitszimmer lag auch in der Kirche wie hier, aber ganz alleine. Und da habe ich dann gedacht, hier hört dich keiner, außer der Herr. Ich will das nicht imitieren, sondern ich will ab heute beginnen, dass mein Herz betet und nicht mehr mein Kopf. Ich will, dass mein Herz betet. Und ich habe manchmal nicht über allen Anliegen, aber es gab Anliegen, Leute, da habe ich geschrien zu Gott. Echt. Wenn die Not mal so richtig überhand nimmt und du hast überhaupt keinen Blick, wie du das noch lösen sollst. Ich habe geschrien zu Gott. Ich habe das manchen Ältesten erzählt. Je nach Naturell haben einige gesagt, oh ja, da machen wir mit. Und manchmal, wenn wir in unserem Gebetsgruppe im Ältestenkreis zusammen sind, dann ist es vielleicht gut, dass schüchterne Naturen nicht dabei sind. Weil wir sehr leidenschaftlich beten können. Das tun wir nicht immer. Wir können auch ganz gesittet beten, aber manches Mal ist es uns wichtig, dass unser Herz betet. Ich habe das damals für mich gelernt und habe gemerkt, das war für mich, als wenn eine Tür aufgeht. Richtig gebetet habe ich, glaube ich, immer. Aber dass mein Herz gebetet hat, das hat erst da begonnen. War eine Erfahrung, die mir wichtig war. Und der nächste Schritt, ich kann auch gleich aufhören von meinen Erfahrungen zu reden. Der nächste Schritt, das will ich aber noch sagen, war, dass ich eine Lektion gelernt habe, die lernt man als Pastor normalerweise nicht, sondern das Gegenteil. Normalerweise lernst du als Gemeindepastor, dass du das Leben der Gemeinde kontrollieren musst, damit nicht zu viel Unsinn passiert. Du musst die Kontrolle behalten. Behalte den Überblick. Hab alles im Blick. Gott hat mir damals gesagt, im Laufe dieser ganzen Entwicklung, Stefan, wer hat dich aufgefordert, die Gemeinde zu kontrollieren? Du sollst sie nur leiten. Kontrollieren will ich sie. Und ich habe gedacht, das stellt alles auf den Kopf, was ich bisher wusste. Ich soll die Gemeinde gar nicht kontrollieren. Ich muss gar nicht wissen, was alles genau funktioniert. Ich muss gar nicht auf alles aufpassen. Das ganze Ding hier ist Gottes Gemeinde. Ich bin nur der Pastor. Ich bin nur der anderen dient, damit sie sich entwickeln. Ich bin nur der einen Rahmen schafft, in dem der Geist Gottes tun kann, was immer er will. Kontrollieren muss ich das nicht. Das Ganze gehört Gott. Es hat dazu geführt, dass ich vieles losgelassen habe innerlich und begonnen habe, dem Heiligen Geist in meinen Geschwistern zu vertrauen. Das ist meine Lektion für einen Pastor. Vertraue dem Geist in den anderen. Dann kommt ein 16-Jähriger zu dir mit allen Verhaltensschönheiten eines 16-Jährigen, aber es ist ein Christ. Und du sagst, okay, ich glaube, dass der Geist Gottes diesem 16-Jährigen, dieser 16-Jährigen genauso wohnt wie in mir. Und ich will dem mal vertrauen. Das macht was mit dir, wenn du lernst, dem Geist Gottes in den anderen zu vertrauen. Und was wir auf diesem ganzen Weg erlebt haben, ist, ich mache das manchmal, also alle paar Jahre mal, dass ich sonntags in der Predigt mal sage, meldet euch mal kurz, wer Heilung erlebt hat, wer ein Wunder erlebt hat. Und dann meldet sich irgendwie die Hälfte der Gemeinde, die in den letzten 10 Jahren ein Wunder der Heilung erlebt haben. Man kann die Fragen immer weiterführen. Wer hat, weiß ich nicht, irgendwelche Siege und Durchbrüche erlebt? Mich interessiert das. Und es ist manchmal das beste Zeugnis, wenn die Leute sagen, das ist ja ein Knaller, die haben alle hier Jesus erlebt. Wir haben Personen, die haben sich in die Gemeinde aufnehmen lassen, nur weil sie Silvesterabend einfach mal 20 Zeugnisse gehört haben. Die haben nicht gesagt, Stefan, du predigst aber interessant, das hat die überhaupt nicht interessiert. Sondern die haben gesagt, ich fand das, was die Frau Müller und was der Herr Schmidt gesagt hat und die Frau Schulze, ich möchte jetzt auch dabei sein. Das fand ich gut. Das wiegt oft mehr als 1000 Predigten. Und auf diesem Weg hat Gott uns Wunder erleben lassen. Wir haben Wunder erlebt. Nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Starke Erfahrungen. Sachen, die ich mir vor 10 Jahren nicht hätte vorstellen können. Es gibt einen Text in der Bibel, Psalm 77. Da heißt es, darum denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Es gibt keinen anderen. Der Gott, an den ihr glaubt, ist ein Gott, der Wunder tut. Wenn das nicht vorkommt in unserem Glauben, dann ist der Glaube noch lernbedürftig. Gott ist der Gott, der Wunder tut. Wenn ich fragen würde, glaubt ihr an Wunder, würden die allermeisten sagen, ja. Also wenn Gott will, Gott ist Gott. Er kann machen, was er will. So, wenn ich fragen würde, rechnest du mit Wunder in deinem Leben, würde man sagen, oh, das ist ein bisschen schwieriger. Weil ich kann das ja nicht erzwingen, das ist ja nicht die Frage gewesen, aber so würden viele reagieren. Dass diese Wunder, die Gott generell kann, in meinem Leben stattfinden, würden viele als ein außergewöhnliches Ereignis, von dem man 70 Jahre Zeugnis geben kann, erzählen. Aber das ist eine Normalität Gottes, ist zu sagen, dass Gott sagt, ich bin der Gott, der Wunder tut. Das ist mein Wesen. Das ist für viele ganz außergewöhnlich. Darum möchte ich gerne ein bisschen mit euch nachdenken über Wunder. Und ich sage jetzt schon, ich möchte euch herausfordern heute Abend. Also wer gekommen ist, um so zu bleiben, der gekommen ist. Du hast einen harten Abend vor dir. Aber alle anderen können einen tollen Abend kriegen. Das meine ich wirklich so. Alle anderen, glaube ich, können einen guten Abend haben. Die anderen auch, aber für die anderen wird es schöner. Weil ich wirklich glaube, dass Gott uns herausfordert, nicht überfordert. Nicht überfordert, aber herausfordert, ernst zu machen mit seinem Wort. Nicht Allmachtsfantasien zu pflegen, aber ernst zu machen mit seinem Wort. Also fangen wir an. Was ist ein Wunder? Ein Wunder, würden viele Leute sagen, ist, wenn ein Naturgesetz durchbrochen wird. Also, jemand hat normalerweise Krebs und normalerweise stirbt er jetzt. Und dann gibt's Gebet, Patentante meines Bruders. Da kann man die Röntgenbilder nebeneinander halten, die hat Brustkrebs und dann geht sie zum Arzt, zur OP und der Arzt röntgt nochmal und es ist kein Brustkrebs da und er sagt, die Bilder sind vertauscht und guckt sich das. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist weg. Das ist ein Wunder, ne? Das ist normalerweise nicht der Fall und so ist es jetzt mal außergewöhnlich. Man könnte 100 Beispiele nennen. Ein Wunder ist für viele, wenn eine zwingende Logik durchbrochen wird, wenn ein Naturgesetz durchbrochen wird. Und ich frage mich, wie lange wir Christen dieser Definition noch zustimmen wollen. Ich halte die für total Banane. Ich halte die für völlig falsch. Denn sie setzt voraus, darum habe ich euch diese wunderbar, kaum zu übersehen, schöne Erde angemalt. Diese Sicht setzt Folgendes voraus. Bleib du da. Dass alle Erfahrungen, die wir innerhalb unserer Welt machen, unseren Alltagserfahrungen, dass diese Erfahrungen die Normalität sind. Das ist das, was wirklich passiert. Und wir sichern diese Erfahrungen wie mit einem Stacheldraht, als wenn niemand, nicht mal Gott, normalerweise da reinkommt. Das ist zwingend. Unsere Erfahrungen, die wir gestern gemacht haben, werden wir auch morgen wieder machen. Und manches Mal passiert Folgendes, da wird unsere Erfahrung zum Lehrer unseres Glaubens. Besser wäre es, Gott würde das sein. Aber in der Regel wird es unsere Erfahrung. Beispiel, du betest dreimal um irgendwelche, nehmen wir, weil es so einfach ist, diese gesundheitlichen Belange, weil es so einfach verstehbar ist. Du betest darum, dass hier Gott eingreift, Gott tut es nicht und du sagst im nächsten, im vierten Fall und im fünften, im sechsten, ja gut, das passiert nicht. Ich weiß es, ich habe es ja dreimal gemacht, das passiert nicht. Ich kenne doch die Realität. Gott reagiert nicht auf mein Gebet. Ich bin auch zu klein. Da muss schon Billy Graham beten. Aber ich, warum sollte Gott auf mich hier in München hören? Weil meine Erfahrung mir das sagt. Und diese Erfahrung, die ist mein Lehrer meines Glaubens. Und darum bewegen sich dann meine Erfahrungen auch immer in dieser Dimension. Aber der Gedanke, dass Gott von außen erst so einen Stacheldraht durchbrechen muss, dass Gott erst irgendwelche Gesetze durchbrechen muss, dieser Gedanke ist ja komisch für den Christen. Gott hat diese Erde geschaffen. Gott hat dich geschaffen. Dass Gott erst sich irre anstrengen muss, bevor er ein Wunder tut, das ist ein sehr menschlicher Gedanke. Für manche ist Wunder etwas, was sich dadurch auszeichnet, dass es sehr schwer ist. Also ich bete für eine Grippe, ja, da mache ich mit. Bei Zahnschmerzen weiß ich schon nicht mehr. Aber wenn eine richtige Krankheit kommt, das ist nun wirklich schwer. Warum denken wir so? Also ich verstehe das, aber macht das Sinn als Christ? Macht das Sinn? Wozu ich euch auffordern möchte heute Abend, ist, einen Tausch vorzunehmen. Ein Tauschgeschäft. Und zwar, dass wir den Glauben daran, dass die Dinge nun mal sind, wie sie sind, dass meine Erfahrungen mich festlegen, dass sich das sowieso nicht ändern wird, dass wir diesen Glauben eintauschen gegen den Glauben an den Gott, der Wunder tut. Seid ihr dazu bereit? Den Glauben an die Normativität des Faktischen. Klingt gut, ne? Den Glauben, dass alles immer so läuft, wie ich es doch kenne. Ich bin doch ein alter Hase, machst du doch nichts vor. Ich bin doch schon 42 Jahre Christ oder 22 oder 12. Ich kenne doch das Geschäft. Mir erzählst du doch nichts Neues. Diesen Glauben einzutauschen dagegen, dass ich sage, wie es da stand, du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, der keine Grenze hat. Das ist deine Normalität, Gott. Und wenn mein Glaube nicht bedeutet, dass ich irgendwie versuche, fromm zu sein, sondern ich empfange etwas von dir, wenn das Glaube ist, dann heißt das, dass ich deine Größe in mein Leben hineingießt und nicht, dass Gott so groß ist, wie ich ihn mir vorstellen kann. Könnte es sein, dass es deswegen so viele halbtote methodistische Gemeinden in Deutschland gibt? Dass es so viele halbtote Christen gibt in diesem Land? Weil sie den Eindruck haben, Gott ist so groß, wie ich ihn mir vorstellen kann. Aber ihr Lieben, unsere Nachfolge muss nicht uns entsprechen, sie muss ihm entsprechen. Unser Glaube muss nicht uns entsprechen, der muss ihm entsprechen. Er ist das Maß. Wie komme ich also da praktisch hin? Wenn manche Leute überlegen, wie betrete ich so diesen Raum solcher Erfahrungen? Ich würde so gern mal erleben, dass Gott auf mich schwachen Menschen reagiert im Gebet. Ich würde das gern mal erleben. Dann werden manche Leute davon abgehalten, weil sie sagen, meine Erfahrung spricht dagegen. Andere Christen, die alt gedient sind, werden sagen, ich versuche es, wenn sie gut drauf sind. Ich versuche immer wieder in diesen Innenraum des Glaubens zu betreten, aber es ist, als wenn mich irgendwas zurückzieht. Ich versuche immer wieder Glauben zu investieren, aber es ist, als wenn so ein Gummiband immer wieder mich in die Normalität von manchen Niederlagen bringt. Und Leute, die Jesus kennen oder ahnen, aber sich nie entschieden haben für ihn, werden vielleicht sagen, ich höre das. Manche seit Kindesbeinen an, weil sie in der Sonntagsschule sind oder im Abenteuerland, wie es heißt. Aber sie sagen vielleicht, ich kenne diese Erfahrung nicht. Ich habe das Gefühl in meinem Herzen noch nie gehabt, dass ich mich fallen lassen kann in Gottes Gegenwart. Ich möchte aber diesen Innenraum mal betreten und nicht immer nur wie von draußen reingucken und mir die Nase plattdrücken am Schaufenster. Ich möchte das erleben. Das nicht zu erleben ist deswegen so dramatisch, weil der Kern christlichen Glaubens Jesus-Erfahrung ist. Nicht Wissen, nicht Theologie, Jesus-Erfahrung. Das ist die Mitte des Glaubens. Jesus erfahren. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Ich habe euch einen Text mitgebracht, Matthäus 17, die ersten drei Verse. Ich habe das leider nicht ganz vollständig heute Morgen dir gesagt, aber ist egal, ich kann es fertig lesen. Folgende Situation, Jesus war gerade, für die Bibelleser unter uns, Jesus war gerade auf dem Berg der Verklärung. Starke Erlebnisse, er kommt runter von diesem Berg und erlebt Folgendes. Als sie zum Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn. Denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Und du kommst. Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Und dann heißt es 3 Verse später, als die Jünger fragten, warum konnten wir denn diesen Dämon, um den es da geht, nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin und er wird sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Texte lest oder hört. Euch wird nichts unmöglich sein. Man denkt ja, das ist völlig durchgeknallt, oder? Man verbietet sich fast, das zu glauben, weil das wäre ja anmaßend. Wer hat Jesus eigentlich genötigt, solche Sätze zu sagen? Es stand niemand mit der Pistole an Jesu Kopf und hat gesagt, sag jetzt solche Sätze. Das hat Jesus freiwillig getan. Am Ende hat er das ernst gemeint. Stellt euch vor, er hätte das ernst gemeint. Die Jünger kriegen einen kranken, belasteten, Besessenen vor die Füße gestellt. Jesus ist nicht da und sie beten für den. Es passiert nichts. Sie beten nochmal. Es passiert wieder nichts. Sie beten lauter. Es passiert wieder nichts. Und langsam zweifeln sie an ihrer Autorität. Und der Mann, der den Kranken dahin gebracht hat, auch. Und dann sieht er, wie Jesus kommt. Jesus hört sich die Geschichte an. Und wir hätten wahrscheinlich normalerweise vermutet, dass Jesus sagt, okay, das müsst ihr auch verstehen, dass das nicht geklappt hat. Das ist wachstümlich. Oder die Vollmacht muss irgendwie sich so ausbreiten. Wir hätten erwartet, dass Jesus sehr tröstend reagiert. Was Jesus hier tut, ist das Gegenteil. Er sagt, Leute, warum habt ihr denn keinen Glauben? Was für eine Zumutung, oder? Gebet ist eine Frage des Glaubens. Warum habt ihr denn keinen Glauben? Wenn wir heute beten mit euch, wenn ihr wollt, wenn ihr betet, für Dinge, die euch vielleicht lange schon bedrängen, belasten, meint ihr, ihr könnt Glauben investieren? Meint ihr, wir schaffen das, dass wir sagen, Herr, ich möchte zu dir kommen heute und ich sage dir, mein Herz ist voll mit Glauben. Das fällt uns schwer, oder? Warum? Warum fällt uns das oft so schwer? Ich glaube, es fällt uns schwer, weil wir die Scham haben, was ist denn, wenn nichts passiert? Wir schämen uns, wenn nichts passiert. Wir schämen uns, dass wir zu klein geglaubt haben. Vielleicht gibt es auch einige, die perfektionistisch drauf sind, die sagen, habe ich auch alle Regeln eingehalten? Und dann haben sie Angst, dass am Ende das Urteil heißt, nein, und deswegen hast du keine Erhörung. Und vielleicht haben wieder andere einfach so viele Wunden sich eingefangen im Laufe ihres Lebens, dass sie sich gar nicht trauen, so vor Gott zu kommen. Weil sie ein Bild von sich haben, voller Prügel, voller, du bist es nicht wert. Wenn du heute Abend hier bist und Jesus willst, ob du ein alter Hase bist oder jemand, der noch gar nicht beim Glauben dabei ist, wenn du heute Abend Jesus willst, dann bist du es wert. Dann bist du es wert. Weil Glaube nicht etwas ist, zu dem du dich aufschwingen musst, sondern etwas, was dir gegeben wird, wenn du willst. Glaube ist nicht das Ergebnis eines langen Trainings und dann habe ich tierisch guten Glauben, sondern Glaube ist etwas, was Gott in mich hineinlegt. Deswegen wundert sich Jesus in dem Bibeltext. Er sagt zu den Jüngern nicht, ihr hättet mehr trainieren müssen mit dem Beten, sondern er sagt, glaubt doch, als wenn es einfach wäre. Der Glaube ist etwas, das musst du nicht versuchen, das darfst du tun. Die Jüngeren unter euch werden die Star Wars Filme kennen. Also alle über 40 haben Pech, aber die anderen, die Jüngeren. Oder die anderen auch, oder? Star Wars Filme? Ihr Jüngeren, lasst mich nicht im Stich. Danke. Also Star Wars Filme, da gibt's so eine süße Szene, der gute Luke Skywalker, sehr sinniger Name, egal, der muss üben, dass er ein Jedi-Ritter ist, also ein Typ mit einer ganz außergewöhnlichen Kraft. So, und der hat jetzt einen Lehrer. Der ist ungefähr so groß und hat spitze Ohren. Ist egal. Ist alles Science Fiction. Die Szene, ich habe den gesehen, den Film, und während der Szene dachte ich, das ist geradezu biblische Wahrheit, was hier gesagt wird. Ich erzähle euch, welche Szene ich meine. Dieser Luke Skywalker, Harrison Ford gespielt, den so, der landet auf irgendeinem blöden Planeten und versenkt sein Schiff im Schlamm. So, dann sagt dieser kleine grüne Mann da, der heißt Yoda, auch ein seltener Name heute, und dieser Yoda sagt zu dem Luke Skywalker, pass mal auf, jetzt musst du einfach mit deiner Kraft hier gedanklich und so das Schiff da rausheben. Darum geht's in den Filmen. Muss man nicht verstehen, ist so. So, das geht mir mit vielen Filmen so, die muss ich nicht verstehen, ist so. So, und dann sagt der Luke Skywalker, und das ist jetzt das, was ich wirklich ernst meine, der sagt, naja, ich kann es ja versuchen. Und da sagt dieser kleine Knopf da zu ihm, nein, du musst es nicht versuchen, tu es oder tu es nicht. Und als ich den Satz hörte, dachte ich, das ist biblische Wahrheit. Wenn wir zu Christus kommen und sagen, ich hab ein Anliegen, Herr, dann entscheide dich, ob du das vor Christus bringst. Aber wenn du es tust, dann tu es. Wenn meine Kinder zu mir kommen und was von mir wollen, und das ist nicht selten, dann kommen sie zu mir ja auch nicht und sagen, Papa, eigentlich würde ich was von dir wollen, aber ich weiß gar nicht, ob das, darum bin ich so ein bisschen, aber es wäre total schön, also du weißt schon, danke. Da würde ich meinen Kindern sagen, ja. Wenn meine Kinder kommen, dann sagen sie exakt, wie zum Beispiel meine mittlere Tochter, Papa, bring mir einen Dirndl mit. Das ist eine klare Ansage. Diese Bitte wird nicht erhört, kann ich euch gleich sagen. Aber das ist eine klare Ansage. Worum es mir geht, ist Folgendes. Es ist so einfach, darum das einfache Beispiel. Neben, in Klammern, es gibt im Glauben Dinge, die sind wirklich kompliziert. Keine Frage. Nur das gehört nicht dazu. Aber wir reden uns das dauernd ein, dass es dazu gehört. Und machen es kompliziert. Das Kindschaft Gottes gehört nicht zu den komplizierten Dingen, weil es empfangen wird und nicht gemacht. Weil das nicht an dir liegt, wie gut du das schaffst, sondern daran, dass du sagst, Jesus, hier ist mein Herz, ich geb's dir. Und im Gebet lege ich es in die Waagschale. Ich will um Gottes Willen, dass das passiert, Vater. Und der Vater sagt, das wollte ich hören von dir. Dankeschön. Und wenn wir zum Vater kommen und sagen, Vater, ich hab auf meinem Herzen, ich habe wirklich ein fettes Problem. Ich möchte endlich den Innenraum des Glaubens mal betreten. Ich möchte, dass mein Herz mal erfüllt ist. Oder ich leide unter Ausgrenzung, unter Ablehnung, unter Krankheit, unter weiß ich nicht. Vater, komm, rühr mich an. Meint ihr wirklich, dass der Vater sagt, kann ich machen oder nicht? Leute, Gott hat euch lieb. Gott hat euch lieb und so geht er mit euch um. Jedem Gebet, das werde ich morgen drüber reden, jedem Gebet entspricht eine Antwort. Das ist biblische Logik. Wir haben irgendwann aufgehört, das ernst zu nehmen, weil unsere Erfahrung uns sagt, nein, das kannst du nicht erwarten. Kann ich euch zumuten zu glauben, dass das wahr ist? Es ist wahr. Der Vater will euch segnen. Er hätte seinen Sohn nicht ans Kreuz geschickt, wenn er das nicht wollte. Er will euch erlösen. Er will euch hochhelfen. Die ihr gebunden seid, mag sein, dass das kein anderer weiß, wenn irgendjemand sagt, oh shit, ich bin erwischt. Okay, du sollst erlöst sein. Das will Gott. Freiheit für die Gebundenen steht im Lukas-Evangelium. Wenn du sagst, ich bin krank, kann ich dich ermutigen? Komm doch mal zu Christus damit. Ich kann das nicht versprechen, was er macht. Ich sage nur, komm doch mal zu Christus damit. Zu dem, der dich mehr liebt als jeder andere. Du kommst mit dir selbst nicht klar, weil du unversöhnlich bist. Das kann man gut kaschieren hinter Freundlichkeit. Hey, komm doch mal zu Christus, der dir ein neues Herz gibt. Leute, es geht darum, dass das Reich Gottes Wirklichkeit wird unter uns. Ist das einleuchtend? Was machen wir jetzt also? Ich lade euch ein, wie immer, Schritte zu gehen. Heute Abend auch. Wir werden beten um Wunder, wenn ihr wollt. Nicht, weil wir sagen, boah, wir haben das aber auch als Langwitzer total drauf, Wunder zu wirken. Nein, das haben wir nicht. Muss euch alle enttäuschen. Aber ich kenne einen, der es drauf hat. Wie wäre es, wenn wir ihm das mal vorschlagen? Meint ihr wirklich, wir müssen Gott noch gewinnen, dass er uns lieb hat? Dass er uns berührt? Dass seine Salbung unser Herz heilt, wo es kaputt ist? Dass seine Liebe unsere Bitterkeit noch löst? Meint ihr, wir müssen Gott überzeugen? Nein, er muss uns überzeugen. Kann ich euch überzeugen? Bringt doch das mit zu Christus. Ich habe hier vorne Zettel hingelegt und Tesafilm. Ich schlage Folgendes vor. Dass ihr euch ein Stiftchen nehmt, so einen Zettel draufschreibt, was euch bewegt. Aus Gründen der möglichen Verschwiegenheit, faltet den mal und klebt den ans Kreuz. Hält. Das Kreuz ist ein ziemlich guter Ort, um Dinge hinzubringen. Wer will, kann sich dann gerne wieder hinsetzen. Wer das möchte, der kann uns den Zettel in die Hand drücken. Wir werden für das Anliegen beten. Ich würde euch einladen, das noch konkreter zu machen, dass ihr einfach mit so einem Zettel zu den Vieren hier hingeht und sagt, okay, komm, lasst uns beten. Lasst uns beten um ein Wunder Gottes. Lasst uns beten, dass mein Herz berührt wird. Dass ich endlich vergeben kann. Dass ich endlich heil werde. Dass ich endlich diesen Raum des Glaubens mal betreten kann. Ich will es. Dass ich endlich lerne, in meiner Ehe zu leben. Dass ich endlich diese Last von Krankheit loslassen darf. Dass ich Jesu Güte über meinem Leben erlebe. Wir würden gerne mit euch dafür beten. Und das klappt nicht einfach so. Gebet ist nicht dann erhörlich, wenn es richtig ist, sondern wenn dein Herz vor Gott richtig ist. Richtige Anliegen retten gar nichts. Ich habe Stunden richtige Anliegen gehört schon im Gebet. Und ich kenne das von mir, dass ich so oft richtige Anliegen gebetet habe und gedacht habe, Herr, wo bist du? Und Gott sagt, Stefan, wann fängst du an, mir dein Herz zu geben? Aber wenn dein Herz, wenn du bereit bist, das in die Waagschale zu werfen und sagen, Vater, da ist es. Ich mache dir nichts mehr vor. Ich will dich nicht erpressen. Ich komme als jemand, der sagt, ich brauche dich jetzt. Dann wird der Vater im Himmel dich berühren. Es wird so sein. Und was in deinem Herzen dem entgegensteht, wenn du merkst, ich bin total sauer auf irgendjemanden hier. Also, ist nicht der Fall. Wenn ich merken würde, ich habe total was gegen Friedemann. Habe ich nicht, hab dich lieb. Aber haben alle, ne? Genau, das habe ich mir gedacht. Friedemann muss man lieb haben. So. Also, deswegen ist er so unverfänglich. Nein, jetzt, also ich kenne euch alle nicht, Friedemann kenne ich und er kann sich wehren, egal. So, wenn ich das hätte, angenommen, ich habe ein Riesenproblem und weiß aber, wenn ich da vorne gehe, mache ich einen Riesenbogen, weil ich möchte nicht, dass er mich hier noch berührt. Könntet ihr euch vorstellen, dass Gott sagt, wenn du hier auf dieser Stelle ungefähr bist, stopp, meinst du das ernst, dass ich dich berühren soll? Wirklich? Dann geh doch mal hin zu deinem Bruder und sag, Bruder, ich habe keine Ahnung, wie wir das Ding lösen, aber ich will Versöhnung. Ich will es. Ich bin's leid. Ich bin es einfach leid, Christsein zu leben, immer mit diesen Halbheiten. Ich bin es leid. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist dich berührt hat. Das ist der Moment. Wenn du dann zum Beten gehst, achte mal darauf, was passiert. Gott nimmt dich sowas von ernst. Kann ich euch gewinnen, dass wir ihn auch so ernst nehmen? Das ist alles kein Spiel. Der Heilige Gott ist hier. Okay? Und der Heilige Gott sagt, du mein Kind oder du, die du noch nicht mein Kind bist, darf ich dich in den Arm nehmen heute? Die Entscheidung liegt bei euch. Wir haben einige Lobpreislieder, die einfach so eine Art Teppich liegen. Wir müssen da nicht mitsingen, braucht ihr nicht, ist egal. Manchmal ist es hilfreich, einfach von Anbetung getragen zu sein. Betet für euch, wenn ihr wollt. Singt mit, wenn ihr wollt. Und wenn ihr möchtet, geht nach vorne einen Schritt. Hängt euer Anliegen an das Kreuz zu Christus. darf ich euch bitten, dass ihr euch mal hinstellt, vielleicht die, ihr beiden Frauen zusammen und ihr beiden Männer mal zusammen. Und dann, wenn ihr wollt, schnappt euch einfach die beiden hier. Ob nur die Frauen oder die Männer, wie ihr wollt. Ihr müsst ihnen das nachsehen, sie sind so. Wenn ihr uns in Langwitz besucht, wir haben ganz viele von der Sorte. Aber der Herr hat uns lieb und das ist sehr erfreulich. Also, das Ganze ist auch nicht dramatisch. Ich halte das für relativ normal, weil wir kein Theater spielen müssen, auch nicht voneinander her. Ich lade euch ein in die Gegenwart Gottes und das meine ich genauso, wie ich sage. Lasst uns in der Zeit das nutzen und lasst uns empfangen, was Jesus für uns hat. Lasst euch Mut machen, das zu tun.
Heute zu mir, Worte der Wahrheit kommen von dir. Rede du, mein Vater, heute zu mir.